So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Damen und Herren Abgeordnete, verehrte Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung des Tourismusausschusses des Bundestages zum Thema Tourismus, Magnet, Sport, Großveranstaltungen, einschließlich der Erfahrungen aus der Fußball-EM in diesem Jahr 2024. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute hier Rede und Antwort zu stehen. Und ich möchte sogleich unsere Damen und Herren Sachverständige namentlich begrüßen. Zunächst Volker Bremer, Geschäftsführer von Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. Herzlich willkommen. Per Zoom zugeschaltet ist Stefanie Degreif, stellvertretende Bereichsleiterin Ressourcen und Mobilität vom Öko-Institut e.V. Herzlich willkommen auch an Sie. Wir begrüßen Dr. Florian Dorn, ebenfalls per Zoom zugeschaltet. Sie sind Direktor Econpol Europe vom IFO-Institut. Wir begrüßen hier in Präsenz Philipp Dorenberger, Referatsleiter des Kieler Wochebüros der Landeshauptstadt Kiel. Herzlich willkommen. Wir begrüßen digital Frau Hedorfer, Petra Hedorfer. Herzlich willkommen. Sie sind die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Zentrale für Tourismus. Und all jene, die es noch nicht wissen, was ich jetzt nicht glaube, ich möchte es trotzdem der Vollständigkeit halber gesagt haben. Wir begrüßen hier in Präsenz Dr. Rüdiger Leitner. Sie sind Beauftragter für Tourismus vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Herzlich willkommen, Herr Dr. Leitner. Und wir begrüßen ebenfalls in Präsenz Professor Dr. Pamela Wicker. Sie sind Professor, Professor for Sport Management und Sport Sociology. Ist das richtig? Sport, so, ich darf auch in Deutsch. Oh, sehr gut. Sport, großartig. Sportsoziologie von der Universität Bielefeld. Herzlich willkommen, dass Sie alle da sind. Ein paar organisatorische Hinweise zu Beginn, meine Damen und Herren. Die Obleute haben sich darauf verständigt, dass wir heute zwei Fragerunden durchführen in einem Umfang von jeweils 6 Minuten. Pro Fraktion. Das sieht wie folgt aus. Jede Fraktion hat in einem Zeitfenster von 6 Minuten die Möglichkeit, Ihnen Ihre Fragen zu stellen. Und Sie müssen dann auch innerhalb dieses Zeitfensters auf die Fragen geantwortet haben. Damit Sie das Zeitgefühl nicht ganz aus dem Blick verlieren, können Sie sich an der Uhr orientieren, die hier am Bildschirm oben zu sehen ist. Die läuft nämlich rückwärts. Und wenn sie blinkt, dann ist Ihre Zeit abgelaufen. Anderenfalls kann ich Sie aber auch gerne darauf hinweisen. Wir beginnen in der gewohnten Reihenfolge. Die SPD-Fraktion hat das Wort und Frau Hagel-Kehl beginnt. Bitte schön.
Genau. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und uns ein bisschen Aufklärung in dem Thema noch liefern für unsere politische Arbeit. Und meine ersten Fragen gehen an Frau Professor Wicker. Wir haben ja gesehen, dass das hohe Besucheraufkommen und teils sehr große Zufriedenheit unter den Besucherinnen und Besuchern war. Und deswegen würden uns interessieren, inwiefern Sportveranstaltungen dazu beitragen können, das wirtschaftliche Potenzial des Tourismus in Deutschland nachhaltig zu steigern und welche langfristigen Effekte wir oder Sie auch erwarten für den Tourismusstandort. Und die zweite Frage wäre, welche Maßnahmen glauben Sie, dass notwendig sind, um positive Effekte solcher Veranstaltungen auf den Tourismus auch über den Veranstaltungsdauer, also langfristig, eben für uns zu generieren.
Richtig, Sie drücken drauf und genau, los geht's.
Ja, vielen Dank für die Frage. Für die langfristigen Effekte ist es erstmal entscheidend, dass die Touristinnen und Touristen auch wiederkommen. Und da hatten wir in der ökonomischen Impact-Studie von Needs and Sports und auch bei uns in der Befragung zu Spieltagsbesucherinnen, die wir im Rahmen unserer Evaluationsstudie zur Fußball-EM durchgeführt haben, verschiedene Ansatzpunkte gesehen. Und wir sehen insgesamt, dass relativ viele der befragten Personen sowohl aus Deutschland als auch aus dem Ausland wiederkommen würden. Das ist sehr entscheidend, weil ohne die Absicht kommen die Leute auch nicht wieder. Ob sich das dann in Verhalten umsetzt, müssen wir dann eben schauen. Aber insgesamt zeigt sich eine große Zufriedenheit mit dem Aufenthalt in Deutschland und auch in den Host-Cities. und auch eine hohe Wiederbesuchsabsicht, also dass die Leute wieder nach Deutschland kommen möchten, weil es ihnen gefallen hat und dass sie eben auch Deutschland und auch die Host City als Reisedestination weiterempfehlen würden. Und neben dieser deskriptiven Bestandsaufnahme haben wir auch mal analytisch-statistisch reingeschaut, wo, von welchen Faktoren das dann abhängt. Und da sind natürlich typische, ich sag mal, eventbezogene Aktivitäten dabei, dass die Leute beim Public Viewing waren, in der Fanzone des Football Village sich angeschaut haben oder auch ein Stadion der Träume, was es in verschiedenen Host Cities gab. Aber es gibt auch Faktoren, die eine Rolle spielen, die nichts kosten, was auch zu erwähnen ist. Also Gastfreundschaft im Land, in den Host Cities, in Deutschland insgesamt Stimmung in den Host Cities und in Deutschland sind wichtig. Und was, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion auch wichtig ist, ob die Leute zufrieden sind mit dem ÖPNV, also einfach wie sie von A nach B kommen, weil die meisten aus dem Ausland dann natürlich ohne Auto dann auch gekommen sind. Und auch Zufriedenheit mit dem öffentlichen Fernverkehr. Deutsche Bahn war ja auch in den Medien. Da sehen wir allgemein, dass die Zufriedenheit interessanterweise bei den Besucherinnen aus dem Ausland höher ist als unter den deutschen Spieltagsbesucherinnen. Aber das sind auch wichtige Faktoren, die dafür entscheidend sind, ob die Leute wiederkommen würden. Also das ist insgesamt die Gemengelage, die wir zu dem Thema sehen. Die zweite Frage hatte sich bezogen auf Maßnahmen. Da geht es dann um zukünftige Veranstaltungen. So, gerade die Hand. Wie ich in der Stellungnahme geschrieben hatte, wäre es da hilfreich, wenn man noch mal schaut, welche Veranstaltungen man denn haben möchte. Also es wären Events hilfreich, wo sozusagen die Gäste nicht nur auf der Durchreise sind. Ne? Also wenn man eine Europameisterschaft hat und dann ist es natürlich aus Sicht der ökologischen Nachhaltigkeit gut, wenn die Leute aus den Nachbarländern kommen und sich die Teams dann auch entsprechend weiterqualifizieren. Für die ökonomische Nachhaltigkeit oder für den wirtschaftlichen Nutzen ist natürlich besser, wenn die Leute von weiter her kommen, weil sie dann auch nicht so schnell wieder nach Hause möchten, weil sie länger bleiben. Wir hatten jetzt ungefähr eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 5 Tagen in Deutschland, dafür 3 in den Host Cities. Das spricht so dafür, dass ungefähr 1 bis 2, tendenziell 2 Spiele besucht wurden. Also wenn man es schafft, Maßnahmen zu ergreifen, die den Aufenthalt verlängern und auch, wenn man das Event übers Land verteilt, dass ein bisschen gereist wird und auch natürlich Regionen und Städte davon profitieren, die jetzt keine Host Cities sind. Das wäre die große Herausforderung, um dann eben auch die Akzeptanz des Events im Land zu steigern, wenn man schafft, das breiter zu verteilen. Aber man muss eben so ein bisschen den Spannungsbogen zwischen ökonomischer Nachhaltigkeit, wirtschaftlichem Nutzen und eben auch der ökologischen Dimension im Blick haben. Das ist auch das, was wir versuchen, in unserer Evaluationsstudie mit zu berücksichtigen. Wir schauen uns nicht nur die ökonomische Nachhaltigkeit an, sondern eben auch den ökologischen Aspekt und die soziale Dimension.
Frau Hagelkehl, wollen Sie noch nachlegen? Okay. Gut. In Ordnung. Vielen Dank. Dann machen wir mit der Unionsfraktion weiter. Peter Aumer, bitte sehr.
Ja, Frau Vorsitzende, vielen herzlichen Dank. Meine Fragen gehen an die Frau Hedorfer. Frau Hedorfer, zum Ersten würde ich gerne fragen, welche Lehren können aus der EM 2024 gezogen werden, positiv und negativ? Dann, wenn Sie auf die wirtschaftlichen Aspekte eingehen könnten, wäre ich sehr dankbar, einmal auf die Tourismusbranche, aber auch für das ganze Land. Und die dritte Frage, welche Sportevents eignen sich grundsätzlich zur internationalen touristischen Vermarktung? Was hat internationale Strahlkraft? Welche Events bieten sich dafür konkret in den nächsten Jahren an?
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Vorsitzende. Ich sehe die Uhr nicht, aber ich habe eine Uhr am Armband. Insofern geben Sie mir ein Zeichen, wenn ich zu Ende kommen muss. Positive und negativ, ich würde sagen.
Frau Hedorfer, etwas lauter geht das? Haben Sie die Möglichkeit? Wir sind nämlich schon auf Anschlag, aber Sie sind ganz leise.
So, können Sie mich besser hören?
Nicht wirklich, aber wir strengen uns alle sehr an. Ja? Machen Sie ruhig weiter, Frau
Hedorfer. Okay, so positive und negative Erfahrungen. Die positiven überwiegen, würde ich sagen. Es ist uns gelungen, ein gastfreundliches, tolerantes, weltoffenes Reiseland zu zeigen. In Tagen wie diesen sicherlich ein ganz wichtiges Ergebnis. Positiv ist der ökonomische Effekt. Nielsen, Frau Professor Wicker hat es erwähnt, zeichnet ja enorme ökonomische Effekte auf. Man spricht von insgesamt 6,8 Milliarden Euro. Herr Dorn schüttelt schon den Kopf. Nielsen beziffert direkte Effekte bei 2,1 Milliarden. Und worauf will ich hinaus? Die Studie zeigt, dass nicht nur die 10 WM-Städte davon profitiert haben, sondern Nielsen rechnet 2,34 Milliarden in den Nicht-Host-Cities. Also die Zielsetzung, dass nicht nur die Städte und der Städtetourismus, sondern auch umgrenzende Regionen, Stichwort Mannschaftsquartiere etc., Rundreisen internationaler Gäste, 2 bis 3 Stops Aufenthalt, durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 4 Nächten, zeigt die WEF, von internationalen Gästen. Also ökonomisch ein großer Erfolg für internationale Gäste, dürfen wir sagen. Hohe Zufriedenheit, 90% der Gäste wollen wiederkommen, empfehlen das Reiseland Deutschland auch und sind insgesamt sehr zufrieden mit ihrem Aufenthalt. Das zeigen viele unterschiedliche Studien. Negativ war sicherlich, logistische Herausforderungen zu bewältigen. Sie haben das Stichwort Bahn gegeben. Unsere internationalen Gäste im Qualitätsmonitor spiegeln eine gute Zufriedenheit auch mit dem ÖPNV und den Transportleistungen und Dienstleistungen, die angeboten wurden. Also insofern, je weiter weg der Gast kam, umso zufriedener war er offensichtlich mit dem Aufenthalt. Welche Sportevents würden wir empfehlen? Ich glaube, wichtig ist, wenn wir von einem größeren Impact sprechen, dass wir uns darüber Gedanken machen, wenn wir international bewerben, dass es sich um Sportveranstaltungen handelt, die punktuell an verschiedenen Orten möglicherweise stattfinden, beziehungsweise eben auch medial Reichweite erzielen. Wir haben ja nicht nur positive Effekte durch Besucher, die vor Ort waren, sondern hunderte von Millionen von TV-Zuschauern und Streamingdiensten haben ja ein Land erlebt, das sich von einer sehr schönen Seite sportlich, gesellschaftlich, aber eben auch in der Dienstleistung und Gastfreundschaft gezeigt hat. Wenn Sie so wollen, würde ich empfehlen, dass neben Olympischen Spielen, und Deutschland läuft sich ja warm, um hier auch möglicherweise Gastgeber zu sein, sicherlich eine positive Erfahrung hier durch die Euro unterstützen kann auf diesem Weg und Fußball-Welt- und Europameisterschaften sicherlich hier anzuführen sind. Ich würde sagen, dass Disziplinen, in denen wir selbst eine hohe Kompetenz haben, Stichwort Handball oder andere Sportdisziplinen, nordische Sportarten, würden sich sicherlich auch anbieten. Ich lenke den Blick auf das Kommende und hoffe, dass wir hier Synergien gemeinsam nutzen. Im kommenden Jahr in Düsseldorf, im Ruhrgebiet, die Rhein-Ruhr-FISU World University Games. 25.000 Athleten werden erwartet in Düsseldorf und verschiedenen Standorten im Ruhrgebiet. Ich nenne die Rennrodel-EM in Winterberg, in Leipzig die Turn-Europameisterschaften. Und bitte verstehen Sie das nicht als vollständig, sondern als Beispiele, was sich eignen könnte bis zur Basketball-WM der Damen 2026 in Berlin. Allerdings, und das möchte ich sagen, ist für Touristiker und die internationale Vermarktung die Rechte- und Logonutzung entscheidend. Also wir haben international ausgerichtete touristische Infrastruktur, die ist wohl vorhanden. Wir haben ein Potenzial, wir haben ein gutes Image, um zukünftig solche Chancen zu nutzen. Aber wir brauchen auch Budget und in Tagen wie diesen, Sie verzeihen mir die Anmerkung, wo auch unser Budget unter Kürzungen steht, ist sicherlich auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir in der Lage sind, es entsprechend zu vermarkten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Hedorfer. Und das Wort hat Frau Liebert von den Grünen. Bitte sehr.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, liebe Sachverständige. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Unsere Fragen richten sich an Frau Degreif vor dem Hintergrund, dass Sportgroßveranstaltungen natürlich auch immer einen großen Fußabdruck hinterlassen, was Klima und Umwelt angeht. Und wir haben da, glaube ich, schon viele gute Beispiele, was gemacht werden kann. Aber ich hatte dann zum Beispiel auch in der Stellungnahme vom Öko-Institut dieses Beispiel, man hat Mehrwegbecher, aber da wird dann, ich sage jetzt mal ein bisschen platt, aus der Plastikflasche in den Mehrwegbecher geschüttet. Dann haben zwar die Menschen, die das nutzen, Mehrwegbecher, aber trotzdem fällt ja eine Menge Müll an. Und deswegen die Frage von unserer Seite, was es da für Möglichkeiten, welche Schritte gibt es und was wäre auch empfehlenswert, damit wir in Zukunft
auch die ökologischen Mindeststandards für solche Großveranstaltungen haben. Und dass es ein Maßnahmetool gibt zum Beispiel, das hatten Sie ja auch angekündigt, wo dann kommende Großveranstaltungen darauf zurückgreifen können, damit nicht immer alles neu erfunden werden muss. Hintergrund ist ja auch, dass wir heutzutage in anderen Bereichen viel über Nachhaltigkeit sprechen. Und es geht einmal natürlich um die Anreise, aber auch um die Zeit während des Aufenthalts. Und da freue ich mich auf die Erläuterung von Frau Degreif. Danke.
Bitte sehr, Frau Degreif.
Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Auch guten Tag von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Fragen. Ja, wie in der Stellungnahme geschrieben, haben wir mit der Fußball-Europameisterschaft auch einen großen Fußabdruck von den Emissionen. Sie hatten jetzt explizit den Mehrwegbecher angesprochen. Das war natürlich was, was wir auch in den Fanzonen uns angeguckt haben. Und es war sehr unterschiedlich, was wir gesehen hatten. Wir hatten auch die Mehrwegbecher gesehen, die aus den Zapfanlagen befüllt wurden, aber eben auch Mehrwegbecher, die befüllt wurden aus den Einweg 0,5 Liter Flaschen in den 0,5 Mehrwegbecher, was ökologisch natürlich jetzt nicht zur Nachhaltigkeit beiträgt. Was kann man daran tun? Also ein Austausch zwischen den Host Cities im Augenblick haben wir vor 2 Wochen durchgeführt, um auch um uns auszutauschen. Ich glaube, das ist ganz essentiell, dass sich die Host Cities, die Veranstalter austauschen können. Wie macht ihr das? Warum hat das bei euch funktioniert? Und was können wir daraus lernen? Und was wir daraus lernen ist, sich gut miteinander vorher abzustimmen, mit Sponsoren, mit den Catering sich abzustimmen. Was haben wir für Vorgaben? Und auch vom Land, von Veranstaltern her Vorgaben zu geben. Es wird Mehrweg eingesetzt. Es wird nur aus Zapfanlagen eingesetzt. Wir möchten keine Einwegflaschen in Mehrwegbecher umfüllen. Was wir hier auch haben, was Sie auch schon angesprochen haben, ist das Webportal, das mit dem Projekt Nachhaltig Sport Großveranstaltung Ende des Jahres zum Jahreswechsel online geschaltet wird. Hier haben wir erstmals die ganzen 3 Säulen der Nachhaltigkeit, ökologische, soziale wie auch ökonomische Themen zusammengefasst. Gemeinsam mit dem DOSB und der Deutschen Sporthochschule wird hier ein Webportal zur Verfügung gestellt, wo Steuerungselemente, also was muss die Organisation von einer großen Veranstaltung, aber nachher auch für kleine Veranstaltungen, um in den Breitensport zu gehen und die für Bevölkerung zu erreichen, was muss dort in der Organisation eingeführt werden und auch die ganzen 17 Handlungsfelder mit Zielen zu hinterlegen. Was ist ein Ziel, was ich mir setzen kann? Was sind Indikatoren, woran ich es messen kann? Das ist heute total schwierig. Und auch, was sind die Zielkorridore? Wie viel Abfall pro Zuschauer ist denn eigentlich nachhaltig? Und da müssen wir auch Daten sammeln, um auch zu sehen, was ist möglich. Es ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Habe ich eine Indoor-Veranstaltung? Habe ich eine Outdoor-Veranstaltung? Und hier haben wir unterschiedliche Rahmenbedingungen. Der Austausch ist essentiell, meiner Meinung nach. Es sollte Vorgaben geben, es sollte auch Sanktionsmöglichkeiten geben, denn das haben wir auch gemerkt. Es gibt Vorgaben in Städten, aber die konnten da nicht durchgesetzt werden durch eine gewisse Sponsorenmacht, würde ich jetzt hier auch ausdrücken. Und andere haben es durchsetzen können, zu sagen, nein, bei uns geht das nicht, mit bestimmten Sanktionsmöglichkeiten. Und hier sich auch auszutauschen, was ist möglich und wie kann man da vorgehen. Das war Ihre Fragen. Das Webportal wird Ende des Jahres freigeschaltet. Und hier werden wir auch bestimmt viele Rückmeldungen bekommen. Und wir hoffen auch hier eine bessere Einschätzung erhalten zu können, in welche Richtung die unterschiedlichen vielen Handlungsfelder denn auch gehen, weil das ist gar nicht so einfach. Bei der Ökologie haben wir Emissionen, die bewertet werden können, wo wir auch wirklich Zahlen haben und messbar sind. Aber bei den sozialen und ökonomischen Themen gibt es mit Sicherheit noch viele Aspekte, die weiter untersucht werden müssen. Ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen beantworten. Ansonsten gerne nochmal Rückfragen.
Die Kollegin nickt. Insofern alles gut. Vielen, vielen Dank dafür. Wir machen weiter mit der FDP-Fraktion und Nico Tippelt hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wende mich an Herrn Philipp Dornberger zuerst. Vielen Dank auch für Ihren Bericht. Kieler Woche als größtes Segelsport-Event der Welt verkörpert ja all diese positiven Effekte, die so eine Großsportveranstaltung mit sich bringt, weltoffen, herzlich, bunt etc. Meine Frage zuerst, bei 3,5 Millionen Besuchern roundabout in diesem Jahr interessiert mich das Handling Ihrer Besucherströme. Wie koordinieren Sie das? Gibt es dabei Besonderheiten? Dann, Herr Dornberger, gibt es auch Nachteile, die so ein Ereignis mit sich bringt? Wenn ja, welche und wie treten Sie denen gegenüber? Gehen Sie damit um? Und wie gestalten sich die Finanzierungsstrukturen bei solch einem großen Event? Gibt es Punkte, wo Sie sich eventuell mehr Unterstützung vom Land oder vom Bund vorstellen können? Und schnell noch eine Frage an Frau Hedorfer hinterher. Sie schildern, wie geschicktes Marketing, wie die Stay Longer-Kampagne der DZT die Strahlkraft solcher Sportgroßveranstaltungen auch für andere touristische Ziele und Regionen nutzbar machen kann. Können Sie uns dazu nähere Einblicke geben? Können Sie uns vielleicht auch den Economic Impact aufschlüsseln, den diese Werbemaßnahmen jeweils für die Host Cities versus das Umland und andere Regionen hatten? Attacke.
Dann fangen wir mit Herrn Dornberger an, bitte sehr.
So, jetzt hören Sie mich alle, ja, ne? Moin. Ja, 3,5 Millionen Menschen in Kiel, das ist für uns eine gewisse Herausforderung. Also die Stadt ist dafür eigentlich zu klein, muss man ganz ehrlich sagen. Im Bereich Sicherheit und Mobilität haben wir eigene AGs, Arbeitsgruppen, wo wirklich alle relevanten Partner mit drin sitzen. Das ist vom öffentlichen Nahverkehr über die Fähren. Es gibt ein gesamteinheitliches Mobilitätskonzept. Also wie gehen wir mit Mobilität bei dieser Großveranstaltung um? Weil wir laden alle ein, zusammenzukommen. Das ist eine Kieler Woche. Das heißt, wir wissen nie, wie viele Gäste kommen werden. Wir sind keine, sag ich mal, Event-Location, wo ich weiß, es sind 1.000 Leute und dann ist Schluss. Das ist für uns immer eine große Herausforderung. Im Bereich Sicherheit haben wir aus meiner Sicht, also wir haben mehrere Sicherheitskonzepte, wir haben Sicherheitskonzepte auf Flächen, wir haben ein übergeordnetes Sicherheitskonzept, was wir ständig adaptieren auch. Dieses Jahr haben wir das Thema auch Kameras mal mit reingebracht, im Thema Crowd-Management, also diese Besucherlenkung neu aufgesetzt. Ist immer eine gewisse Herausforderung, ist auch ein gewisser finanzieller Aspekt. Also da arbeiten sehr viele Menschen im Hintergrund, dass sich bei der Kieler Woche alles sicher fühlen können. Aber es ist wirklich individuell zugeschnitten auf Kiel und auf die Kieler Woche, weil jede Stadt oder jede Region hat da ihre Eigenheiten. Und da muss man ganz speziell drauf gucken aus meiner Sicht, um dann ein Erlebnis zu haben, wo sich der Besucher sicher fühlt, ohne dann vielleicht zu viele Restriktionen zu haben. Weil umso mehr Restriktionen ich beim Event, beim weltoffenen Event habe, umso weniger habe ich das Kieler Woche-Gefühl. Ne? Das ist immer, kommt sozusagen, konkurriert sich. Nachteile, ja, unsere Infrastruktur ist dafür eigentlich nicht ausgelegt. Also wir haben zum Glück eine sehr positive Wahrnehmung der Kieler Bevölkerung. Es ist ihre Kieler Woche. Das ist auch extrem wichtig bei so einem Fest aus meiner Sicht, dass die Bevölkerung das positiv sieht, dass das Tourismus, der Tourismus dann auf Sport ausgelegt ist, auf kommunaler und Landesebene, dass man sagt, hey, das wollen wir, welche Sportarten tragen wir mit? Ist natürlich, Lautstärke ist ein Thema, grundsätzlich, wenn Sie jetzt von Nachteilen sprechen wollen. Sie haben das Thema, ja, ökologische Nachhaltigkeit, Sie haben auch das Thema Müll, das haben Sie grundsätzlich bei Events. Wir betrachten das seit Jahren sehr genau. Ich glaube, die letzte Auswertung, die wir mit unserem Abfallwirtschaftsbetrieb hatten, wo wir auch schwer Zahlen kriegen konnten, witzigerweise, wollten uns mal mit anderen Festivals vergleichen. Wir sind bei, ich glaube, 68 Gramm rausgekommen, Müll. Wenn Sie auf ein Festival gucken, da sind Sie bei 5 Kilo meistens. Also wir machen uns da schon sehr viele Gedanken, auch was Mülltrennungssysteme angeht, die auch sinnvoll sind. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann in 3, 4 Mülleimer denkt, ab einer gewissen Uhrzeit ist das Greenwashing. Das muss man ganz klar sagen. Das akzeptieren die Menschen nicht. Die schmeißen dann alles rein. Und ich kriege es dann über die Recyclingmaschine natürlich recycelt, aber bis zu 10%. Und deswegen haben wir eben da auch neue Systeme, wo man das Thema Glasmüll rausnimmt und vernünftig dann damit umgeht. Also da arbeiten wir aber jährlich dran. Finanzierung ist ein ganz spannender Aspekt. Das ist ein Thema, was Veranstaltungen im Moment vor ganz große Herausforderungen stellt. Weil im Infrastrukturbereich, also Thema Sicherheit und alles, das kostet so 50% des Events. Da haben Sie noch keinen Inhalt. Haben Sie keinen Top-Act auf der Bühne und nichts. Wir investieren selber 4,5 Millionen Euro als Kommune, weil wir eine Umwegrentabilität dahinter haben, plus die Sponsorengelder, die wir investieren. Wir stellen aber fest, dass in dem Bereich Feste, wir sind ja auch im Volksfestbereich, dass da eine Preisstruktur beim Endverbraucher nach oben geht. Und da ist gerade aus meiner Sicht eine Gefahr, dass der Verkaufspreis von Getränken und Speisen zu hoch wird, dann wird es kein Volksfest mehr. Weil dann kann es sich wieder nicht jeder leisten. Und die Kieler Woche hat was ganz Besonderes. Das sind, ich sage, 20 Bühnen, 400 Konzerte. Alle 2000 Programmpunkte sind kostenfrei auf der Kieler Woche. Und damit sind wir in dem Bereich soziale Nachhaltigkeit sehr stark, weil wir ganz viele verschiedene Menschengruppen zusammenbringen, um das miteinander dass sie das Leben miteinander experimentieren können. Und dadurch haben wir aber keine Restriktionen. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und das strahlt für uns immer die gesamte Stadt auch aus. Auch langfristig über die Kieler Woche hinaus ist so ein gesellschaftlicher Klebstoff, so ein Kit. Ich hoffe, ich konnte alle Ihre Fragen damit beantworten.
Vielen Dank und Frau Hedorfer.
Ja, Stay Longer ist die strategische Ausrichtung der gesamten Markenkommunikation gewesen und ist es im Übrigen auch über alle anderen Themenkampagnen. Das heißt, wir wollen nicht nur den ökologischen Fußabdruck verbessern, sondern auch ökonomische Effekte erzielen. Also eine längere Aufenthaltsdauer, das ist uns nach Messung der Daten, die uns vorliegen, auch gelungen. Die Flugbewegungen und Flugstatistiken zeigen, dass 2/3 der Flugreisenden im Zeitraum Juni und Juli, die in Deutschland gelandet sind und hier übernachtet haben, mehr als 4 Nächte in Deutschland waren und insgesamt in diesem Zeitraum die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sogar bei 9,7 Nächten lag der internationalen Flugreisenden, die sich in diesem Zeitraum am Standort bewegt haben. Ökonomisch heißt auch, dass wir 48,2 Millionen internationale Übernachtungen bilanzieren, einschließlich Juli, also die ersten 7 Monate. Für beide Monate, Juni und Juli, können wir knapp 2,4 Millionen zusätzliche Übernachtungen sehen. Das heißt, wir haben tatsächliche Effekte. Alle beteiligten Städte weisen hohe Zuwachsraten. Hamburg hat den niedrigsten Wert mit 5% Wachstum internationaler Gäste aus und auch die Regionen, die umliegen sind, haben davon profitiert. Im Übrigen war die Synergie ausgezeichnet. Wir haben mit allen 10 Host-Cities, Leipzig ist hier anwesend, international zusammengeworben und uns hier synergetisch Hand in Hand bewegt und konnten, wie ich finde, viele Tore für Deutschland schießen, ökonomisch, ökologisch. Wir gelten als sehr nachhaltiger Standort. Die Gäste, die hier in Deutschland waren, stellen uns ein gutes Zeugnis aus, was nachhaltige Reiseerfahrungen angeht. Das sehen Amerikaner oder Chinesen etwas differenzierter als Europäer. Da gibt es eine unterschiedliche Erwartungshaltung. Aber insgesamt neben den skandinavischen Märkten ist Deutschland hier sicherlich in Europa mitführend, was unsere nachhaltige Infrastruktur, Ausrichtung, ÖPNV angeht und so weiter, dass wir hier besser werden können und inklusiver, zeigt sich. Und ich weiß, die Uhr läuft ab. Insofern vielen Dank für die Frage.
Vielen Dank, Frau Hedorfer. Und der FDP müssen wir in der nächsten Runde leider eine Minute wegnehmen. Wir machen weiter mit der AfD-Fraktion. Sebastian Münzenmeier hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, Ihnen allen erstmal herzlichen Dank auch für die ausführlichen schriftlichen Stellungnahmen, die Sie uns geschickt haben. Ich möchte mich in der ersten Runde so ein bisschen auf die ökonomische Nachhaltigkeit konzentrieren und deswegen Frau Professor Wicker und Frau Hedorfer mal ansprechen. Wir haben ja gelernt oder in Ihren schriftlichen Stellungnahmen auch bekommen, dass das Image von uns extrem gut war, dass sehr viele Menschen gesagt haben, ich kann mir vorstellen, wiederzukommen. Das muss natürlich auch so ein Ziel sein, dass man auch ökonomisch nachhaltig dafür sorgt, dass Touristen wiederkommen, dass sich nicht alles sehr konzentriert auf den kurzen, leider kurzen Zeitraum von zum Beispiel einer WM oder EM. Deswegen zuerst an Frau Wicker, haben Sie denn irgendwelche, wird das irgendwie nachgehalten, weil das sind ja erstmal, sage ich mal, Absichtsbekundungen. Gibt es auch Zahlen oder Studien dazu, dass man sagt, okay, man hat irgendwelche Erhebungen dazu, dass Teile davon wirklich wiederkommen und sagen, jawohl, ich habe Deutschland kennengelernt im Rahmen der Euro 24 und jetzt bin ich mit der Familie im Jahr 26 gekommen, wir machen nochmal eine Rundreise und lernen vielleicht noch eine andere Stadt kennen oder sowas. Gibt es da irgendwie sowas, würde mich mal interessieren? Und an Frau Hedorfer, Sie haben ja gerade angesprochen, Stay Longer. Das ist ja quasi dann schon direkt während der Veranstaltung, während des Events, dass man versucht zu werben, dass die noch etwas länger bleiben, auch wenn vielleicht die eigene Mannschaft ausscheidet oder sowas. Aber auch hier die Frage, gibt es denn Bemühungen oder Ideen, Kampagnen, wie bekommt man diese Menschen, die ja schon wesentlich leichter zu überzeugen sind, wie vielleicht ein unbeteiligter Dritter, der noch nie in Deutschland war und nicht so viele positive Erfahrungen gemacht hat, wie kommt man an die ran? Sie machen ja auch extrem viel digital, vielleicht könnten Sie da noch mal 2, 3 Sätze verlieren und uns da aufklären. Dankeschön.
Frau Professor Wicker.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ist in der Tat eine interessante Frage. Ich hatte schon angedeutet, dass es, was wir abgefragt haben oder was auch in der Nielsen Sportstudie abgefragt wurde, sind Einstellungen. Und aus anderen Bereichen wissen wir auch, dass manche die Einstellung dann auch in Verhalten umsetzen, aber eben nicht alle, aber zumindest ein gewisser Teil. Und da die Einstellungsabsichten ja schon relativ hoch sind, sieht man auch in der Tourismusforschung, dass ein gewisser Teil auch tatsächlich wiederkommt. Wir sind so mit dem Datenschutz ein bisschen limitiert bei der Wiederbefragung, weil jetzt bei uns, und das betrifft auch die Nielsen Sports Studie, war es so, dass wir den Fragebogen konzipiert haben. Die Tickets wurden bei der UEFA gekauft und die UEFA hat dann freundlicherweise kooperiert und sozusagen unsere Befragung über ihre Ticket-E-Mail-Adressenkäufer sozusagen rausgeschickt. Wir würden lieben gern nochmal befragen, aber wir haben die E-Mail-Adressen nicht wegen Datenschutz und das müsste dann über die UEFA laufen und man hätte es auch direkt alles mit eintüten müssen. Also das ist ein Bereich, wo eine wissenschaftlich interessante und auch praktisch ökonomisch relevante Fragestellung so ein bisschen da in der Gemengelage Datenschutzmachbarkeit zermalmt wird.
Frau Hedorfer, bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Mützenmeier, für die Fragen. DCT kann hier liefern, IPK, European World Travel Monitor und World Travel Monitor, wo wir seit 15 Jahren im Feld sind mit 1 Million Kundendaten jährlich, sehen wir, dass Deutschland in der Tat offensichtlich eine hohe Kundenbindung schon hat. 44% der Gäste, die nach Deutschland kamen, waren 3- und mehrfach da. Holland hat hier die Niederländer eine besonders hohe Quote. Das, glaube ich, wissen wir alle. Aber insgesamt ist der Durchschnitt tatsächlich in der Höhe, wie eben skizziert. Und First-Timer sind 30%, die sich vor allem aus den neuen Potenzialmärkten Asien, Indien und so weiter speisen. Also insofern Europa ist hat eine hohe Stammkundenbindung Richtung Deutschland. Und wir hoffen, dass natürlich mit einem solchen Event wir noch mal punkten können, dass Gäste noch einen Grund mehr haben und weiterhin auch Deutschland besuchen. Unsere Bemühungen sind in der Tat digital in den sozialen Medien, in den Echokammern, in den Echoräumen sehr viel Kundenfeedback zu sammeln. Wir sind mit Millionen Kunden auf diesen sozialen Kanälen täglich interaktiv. Wir haben sehr viel Feedback und positive Kommentare. Wir erleben allerdings, das möchte ich heute sagen, auch rund um aktuelle Ereignisse und Erlebnisse, Stichwort Sicherheit, dass es hier auch Besorgnis gibt von Besuchern. Gott sei Dank hatten wir friedliche Spiele und auch die Großveranstaltung, Konzerte und aktuell das größte Volksfest in Bayern. Aber Sicherheitsfragen sind in der Tat welche, die unsere internationalen Gäste beschäftigen. Und hier müssen wir auch Antworten geben und uns entsprechend auch kommunikativ in den Kanälen bewegen. Die Kampagnen laufen weiter. Stay Longer wird auch im nächsten Jahr gefahren. Da wir ja Kultur- und Sportinteressierte haben, in der Mehrheit der Gäste, die Deutschland ins Kalkül ziehen und dann auch hier Urlaub machen, ist natürlich die Promotion von Großveranstaltungen beziehungsweise Sehenswürdigkeiten mit Events und Inszenierungen ein ganz wichtiges Thema. Deshalb hoffen wir, dass nach Caspar David Friedrich mit Chemnitz Europa Kulturhauptstadt auch weiterhin starke Reisemotive greifen und viele andere Veranstaltungen, die im kommenden Jahr sind, 50 Jahre Märchenstraße, viele Ereignisse rund um Komponisten und Künstler werfen ihre Schatten voraus. Also wir bleiben am Ball, wenn ich das Wort hier abschließend nutzen darf, und hoffen, dass Sie uns alle unterstützen, dass wir die emotionale Visitenkarte des Reiselandes Deutschland für Gastfreundschaft und Toleranz mit vielen interessanten Content-Bausteinen auch Kunden zuspielen können und die gerne und wiederholt nach Deutschland kommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Hedorfer. Und das Wort hat Ina Ladendorf von der Gruppe Die Linke.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, ich möchte noch mal einen anderen Blickwinkel hier in den Raum werfen. Und zwar haben wir ja während der EM auch gerade die Kritik gehört, dass sozusagen es mangelte an Barrierefreiheit an vielen Austragungsorten. Und deswegen meine Frage an Herrn Dr. Leitner. Wenn diese Austragungsorte so gewählt wurden, obwohl sie nicht der Musterversammlungsstättenverordnung entsprechen, also die Mindestanforderungen für Menschen mit Behinderung nicht erfüllen, Rollstuhlplätze, barrierefreie Toiletten, Behindertenparkplätze nicht in ausreichendem Maßen zur Verfügung waren, wie kann es eigentlich sein, dass diese Austragungsorte so gewählt wurden, ohne entsprechende Auflagen vielleicht nachzubessern? Und kann man so tatsächlich auch von einer sozial nachhaltigen Europameisterschaft sprechen, aus Ihrer Sicht?
Vielen Dank. Ich würde gern einem kleinen Missverständnis vorbeugen. Ich stehe bzw. sitze hier als Tourismusbeauftragter des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Ich verstehe die Frage aber jetzt nicht so, als dass ich sie nur aus der Sicht von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen beantworten sollte. Nein. Ich arbeite ja auch in zwei behinderungsübergreifenden Plattformen mit. Einmal der AG Tourismus des Deutschen Behindertenrates und dem European Network for Accessible Tourism. Was die Fragen angeht, die zweite Frage lässt sich, glaube ich, am schnellsten beantworten. Es ging durch die Presse, dass viele Maßnahmen, die speziell für die Fußball-Europameisterschaft in Richtung Barrierefreiheit ergriffen wurden, wieder zurückgebaut werden sollen. Das ist das krasse Gegenteil von Nachhaltigkeit. Das ist nicht einmal Stop and Go, das ist Go and Go Back. Man kann auch sagen, es ist kurzsichtig gedacht und grenzt an Mittelverschwendung. Die andere Frage, warum hat man Standorte gewählt, die nicht einmal die Voraussetzungen der Musterversammlungsstättenverordnung erfüllen? Ich könnte die Gegenfrage stellen, gab es denn welche? Und die Antwort ist nein. Und spannend ist, warum gab es keine? Diese Sportgroßereignisse haben ja einen enormen Vorlauf. Man könnte sich also zeitlichen Vorlauf gut darauf einrichten. Trotzdem gab es in Deutschland keine Stadien, die die Voraussetzungen der Musterversammlungsstättenverordnung in Sachen Barrierefreiheit erfüllten. Meine Antwort ist, die gesetzlichen Vorschriften sind viel zu weich formuliert. Es gibt zu viele Ausnahmen. Man muss sich einmal klar machen, dass Barrierefreiheit für die Betroffenen, also eine barrierefreie Umwelt für die Betroffenen genauso wichtig ist wie die Einhaltung der Rechtsvorschriften bei Brandschutz und Lärmschutz. Da würde auch niemand auf Ausnahmen pochen. Und der zweite Grund ist wohl, dass die Verstöße gegen diese Rechtsvorschriften nicht sanktionsbewehrt sind. Das heißt, man kann Ausnahmen in Anspruch nehmen. Daraus werden in vielen Fällen seitens des Deutschen Fußballbundes dann Empfehlungen an die Stadien. Es wird also noch weicher. Damit haben die Betroffenen aber keinerlei Klagemöglichkeit auch mehr. Von gesellschaftlicher Teilhabe im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention sind wir da im Unterschied zu vielen unserer Nachbarländer weit entfernt. Also wenn ich an Österreich und Großbritannien denke, in Österreich gibt es die Möglichkeit, dass die Betroffenen klagen, wenn sie aufgrund fehlender Barrierefreiheit, wenn ihnen aufgrund fehlender Barrierefreiheit die gesellschaftliche Teilhabe verwehrt wird. Hier an dieser Stelle ist noch sehr viel zu tun auf politischer Ebene, ohne dass das direkt Geld kosten muss. Hier müssen nur die Rechtsvorschriften so formuliert werden, dass für die Betroffenen auch tatsächliche Rechtssicherheit entsteht.
Ich würde Frau Dr. Wicher, da sie ja in ihrer Stellungnahme auch auf darauf Bezug genommen hat, Menschen mit Behinderung, fragen, wie erklären Sie sich diesen Umstand?
Ja, wir sind hier genau im Spannungsbogen zwischen ökonomischer Nachhaltigkeit und sozialer Nachhaltigkeit. Nämlich dann, wenn das ganze Geld kostet, wird wieder zurückgebaut. Wir sehen auch in unserer Studie, dass vor allem bei den Stadien wurden temporäre Maßnahmen zur Barrierefreiheit gemacht. Und die werden dann, wie das Wort temporär sagt, wieder rückgebaut. Es gab auch ein allgemeines Beschwerdesystem, eine Reporting Office. Und da ist ein Thema, wo auch Beschwerden eingereicht wurden, eben die fehlende Barrierefreiheit und dann eben auch gefühlte Diskriminierung. Deshalb, und das ist genau der Spannungsbogen, also es kostet Geld, wenn barrierefreie Plätze im Stadion sind, dann kann man weniger Tickets verkaufen. Und das ist genau die Kalkulation, die dann eben bei den Stadien auch zugrunde liegt. Und was ich noch erwähnen möchte, die Bewerbungsphase für die EM, das sehen wir auch bei unseren Nachhaltigkeitsaspekten. Da stand das Wort Nachhaltigkeit noch gar nicht drin. Also die haben mit ganz anderen Kriterien die Unterlagen eingereicht. Und da wird wahrscheinlich barrierefrei auch nicht mit dabei sein. Das kommt jetzt erst im Nachhinein. Man müsste das natürlich im Vorhinein dann entsprechend auch mit abarbeiten.
Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde. Wir kommen zur zweiten Fragerunde, beginnen wieder mit der SPD-Fraktion. Und Rita Hagel-Kehl hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte zwei Fragen, komplexe, an Herrn Dr. Dorn vom IFO-Institut. Und zwar, inwieweit Verdrängungseffekte den Tourismus hier beeinflusst haben. Ob es jetzt zu einem Rückgang des Konsums durch andere Gäste, die normalerweise gekommen wären, oder durch auch Einheimische stattgefunden hat. Ich habe es ja hier in Berlin gesehen, dass die Hotelpreise natürlich dann exorbitant in die Höhe geschossen sind und damit vielleicht andere Touristen abgehalten wurden. Und meine zweite Frage richtet sich nach den regionalen Unterschieden. Wie variieren eben diese wirtschaftlichen Effekte von Sportgroßveranstaltungen je nach Region oder Stadt? Und ob es spezifische Faktoren, ob Sie die festgestellt haben, die in bestimmten Regionen zu höheren oder niedrigeren Effekten geführt haben. Wir haben ja an verschiedenen Orten die Fußball-Events gehabt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Zum Ersten zu den Verdrängungseffekten. Also was wir feststellen konnten, ist vor allem im Juni, in dem Monat, also in dem 40 der 51 Spiele stattgefunden haben und vor allem auch die Vorrunde stattgefunden hat, hatten wir insgesamt einen Rekord an Übernachtungszahlen in Deutschland. Wenn wir aber genau an die Statistiken reingucken, sehen wir zum einen, dass die Übernachtungen inländischer Gäste in den Hotels tatsächlich auch abgenommen hat. Das heißt, Deutsche, die vielleicht andere deutsche Städte oder die Host Cities besucht hätten, haben bewusst den Juni scheinbar gemieden. Vor allem dann, wenn sie nicht gerade das Fußball-Event selbst besuchen wollten. Das zeigt schon mal so einen ersten Indiz für einen Verdrängungseffekt. Selbstverständlich gibt es auch möglicherweise Verdrängungseffekte von anderen ausländischen Gästen, die sonst vielleicht gekommen wären. Wir wissen das beispielsweise gerade auch aus Frankreich bei der Weltmeisterschaft 1998, die aufgrund dieser Verdrängungseffekte keinen mehr Einnahmen durch Tourismus hatten, weil einfach andere Gäste kamen als sonst kamen, die aber einfach anders konsumieren. Wir haben beim Inlandskonsum auch das festgestellt, deswegen habe ich vorher bei Frau Hedorfer noch kurz leicht mit dem Kopf geschüttelt, weil in der Studie der Inlandskonsum komplett dazugerechnet wird. Das heißt, die inländischen Fußballfans wurden auch befragt, wo sie ausgegeben haben mit Tickets. Dort wird missachtet, dass natürlich die inländischen Fußballfans einfach anders konsumieren während des Events. Aber wäre das Event nicht da, würden die trotzdem konsumieren, nur das Geld eben für andere Dinge ausgeben. Das heißt, wenn wir uns den Umsatz ansehen, der auf Inländer zurückzuführen ist, sehen wir keine signifikanten Anstiege. Die Anstiege, die wir haben, aber wir haben Mehrausgaben festgestellt. Also wir in unserer letzten Konjunkturprognose haben wir auch wirklich in diesem zweiten Quartal Mehrausgaben in Höhe von ungefähr 1 Milliarde Euro nochmal festgestellt, die fast ausschließlich auf die ausländischen Gäste, die zusätzlich wirklich kausal aufgrund der Europameisterschaft zurückzuführen ist. Wir sehen regionale Unterschiede auch zwischen den Host Cities, was in den ersten Zahlen als Indiz sehr spannend ist. Es gibt Städte, die haben wirklich signifikante Umsatzanstiege über die gesamte Eventperiode hinweg. Noch viel stärker natürlich während der Vorrunde, weil das planbarer ist für Touristen zu kommen, wann spielen meine Teams und dort ist eine längere Verweildauer auch festzustellen, auch stärkere Konsumanstiege. Während andere Städte, wir tatsächlich sehen, dort ist während dem Spieltag ein kurzer Umsatzanstieg in der Stadt zu sehen, der fließt aber sofort wieder ab danach. Also, und wir sehen bei den Städten, dass die Städte, die sonst sehr touristische, attraktive Städte darstellen, eher davon profitieren, weil die Fans und Touristen dort dann auch vielleicht auch länger mehr Tage ranhängen und in dieser Region auch mehr konsumieren. Während in den Städten, die sonst auch nicht angesteuert werden, tatsächlich wir nur an den Spieltagen den Anstieg sehen, aber leider danach ist sich wieder verfliegt.
Dankeschön. Ich hätte noch eine Frage an Frau Professor Wicker, weil mich hat das vorhin etwas entsetzt, dass das wieder zurückgebaut wird. Also das ist ja das Gegenteil von nachhaltig. Haben Sie für uns da irgendeine Lösung, wie wir so etwas verhindern können? Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, ich kann es nachvollziehen, dass die Ticketpreise, also dass das ein Argument ist, aber es sind ja die baulichen Maßnahmen kosten ja auch Geld. Also haben Sie vielleicht eine Idee, wie wir so etwas auch irgendwie rechtlich, gesetzlich verhindern könnten, dass eben solche Barrierefreiheit wieder zurückgebaut wird?
Ja, man muss dann schauen, wem das Stadion gehört. Manchmal ist es der Fußball-Bundesliga-Club, manchmal ist es die Stadt, manchmal ist es eine GmbH. Ich weiß nicht, inwieweit es möglich ist, Barrierefreiheit per Gesetz zu regeln für öffentlich oder öffentlich genutzte Gebäude. Da sind Sie dann die Experten, aber es wird nur über Regelungen laufen und vielleicht auch über Zahlungen, weil meistens ist auch der Fußball empfindlich beim Geld am Ende des Tages. Aber die Rückbauten sind so und da spielt dann eben auch die Anzahl verkaufter Tickets eine Rolle.
Vielen Dank. Und Heike Bremer von der Unionsfraktion hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Sachverständige, vielen Dank auch für Ihre umfangreichen Stellungnahmen. Ich habe drei Fragen und die möchte ich gern an Herrn Volker Bremer, den Geschäftsführer von Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, richten. Meine erste Frage, welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat die EM 2024 für Leipzig und Umland und Sachsen? Meine zweite Frage, können sich Städte auf mögliche Olympische Spiele 2040 so gut vorbereiten, damit die Probleme und Pannen von der EM 2024 abgestellt werden? Und meine dritte Frage, wie können Synergieeffekte von Sport und Tourismus noch besser genutzt werden? Vielen Dank.
Bitte sehr, Herr Bremer.
Ja, vielen Dank, Frau Bremer. Danke an das Auditorium, dass ich hier sein darf. Ich denke, dass Petra Hedorfer schon sehr fundiert auf viele Zahlen eingegangen ist. Er hat ja auch die Nielsen-Untersuchung. Wir hatten im Vorfeld mal eine Analyse von einem renommierten Wirtschaftsprofessor der Handelshochschule, der so Pi mal Daumen gerechnet hat. Also es bleiben pro Spiel 5 Millionen in Leipzig. Und wir geben ungefähr 15 Millionen aus, 20 Millionen werden schon mal eingenommen. Wenn man die Nielsen-Zahlen nimmt, ich habe noch nicht die Zahlen, die explizit Leipzig ausgewiesen haben, aber gehen die ja von einem gesamten ökonomischen Effekt von fast 6,8 Milliarden aus. Also wenn man die Wertschöpfung größer fasst und dann durch 10 dividiert, kommt man ja auf ganz andere Werte. Wir wissen, dass auch bei Musikevents Adele in München 600 Millionen Wertschöpfung aus 10 Konzerten kommt oder wenn ein Eishockeyspiel oder National Football League American Football Spiel in Frankfurt ist, 100 Millionen Wertschöpfung kommen. Also man ist sehr schnell auch im dreistelligen Bereich. Und die Wertschöpfung verteilt sich, wie Sie es richtig vermuten haben, nicht nur auf die Stadt und die Region. Wir haben die Situation in Leipzig, dass dort eben auch gerade die großen Häuser, die Kettenhotels mit einem professionellen Revenue Management immer ihre Preiselastizitäten schnell angucken. Und wir waren da ganz schnell bei einer Übernachtung bei 600, 800 Euro. Und da kann man stay longer, muss man dann ein dickes Portemonnaie eigentlich mit dabei haben, sodass wir die Situation hatten. Die sind zwar länger auch in Deutschland geblieben, aber ein Nachteil für die Host Cities war es, wir hatten top attraktive Länder ausgelost bekommen, aber die waren ja nur zu einem Spiel da. Und je nachdem, wo die dann gewohnt haben, also wenn die Holländer an einem Abend dann in Berlin gespielt haben, aber am nächsten oder im übernächsten Tag schon wieder in Berlin oder sonst wo unterwegs waren, sind die auch wieder abgereist. Unsere Stadt war ausgebucht. Unsere Stadt hat ein deutliches Preispremium bei den Hotelübernachtungen gehabt, sodass ich an dem Kreis auch nur appellieren kann, jeder investierte Euro für Sportgroßveranstaltungen ist ein sehr gut investierter Euro. Das sollten wir alle mal gemeinsam vielleicht mitnehmen. Die Zahlen liegen ja hier auch auf der Hand. Und ja, der Effekt ist dann eben, dass man gesucht hat, in der Region unterzukommen oder teilweise, wenn die aus Tschechien waren, wenn es junge Leute waren, die auch wieder zurückgefahren sind nach Tschechien oder auch teilweise nach Österreich oder dann im Süden irgendwo übernachtet haben auf halber Strecke. Das vielleicht nochmal dazu zu den direkten wirtschaftlichen Effekten. Bei den Pannen, da teile ich Ihre Meinung nicht so ganz. Also ich war sehr, sehr froh, dass es uns eigentlich in Deutschland gelungen ist, mal ein Bild zu produzieren von tollen, friedvollen Fußball, einer Fußball-Europameisterschaft. Und ja, es gab auch mal die ein oder andere Bahnverspätung, aber jetzt für Leipzig gesprochen, das klappte alles. Es gab keine Vorfälle, es gab auch vernünftige Durchlässe in die Stadien. Also ich war eigentlich stolz und es hat auch die Befragung ergeben, dass 85% der Einwohner der Host Cities einen gewissen Stolz hatten, dass es Deutschland eben gelungen ist, so eine Veranstaltung auch durchzuführen. Und die Olympischen Spiele wären natürlich eine Mega-Chance für Deutschland. Da kann ich auch nur, oder würde ich mich persönlich sehr freuen und kann aber auch aus professioneller Sicht auch nur appellieren, sich da zu engagieren, weil zusätzlich zu den ganzen Zahlen, die Frau Hedorfer gesagt hat, gibt es ja eine immense Medienäquivalenzwert. Also auch was im Bereich Online, Print, Funk, Fernsehübertragung aus Deutschland heraus kam, das ist zwar von Nielsen so in etwa beziffert worden, aber ich glaube, das kann man fast gar nicht mehr schätzen, gerade wenn man diese ganzen Online-Social-Media-Posts oder was auch immer, also alle die sagen, wir sind jetzt gerade in Leipzig und machen da ein Selfie und klicken das an ihre ganze Community, das sind ja Effekte, die sind fast gar nicht mehr zu messen. Muss ich mir nochmal sagen, die letzte Frage.
Wie können Synergieeffekte
Ja. Also Synergieeffekte haben wir genutzt, indem wir auch gemeinsam auch teilweise mit der Deutschlandzentrale für Tourismus in den Gastnationen auch geworben haben, dass wir sie eingeladen haben, nach Leipzig zu kommen, dass wir kommunikativ dort aktiv waren, dass wir die Branche unterstützt haben, dass wir auch vor Ort eine mobile Touristinformation dort aufgebaut haben, dass wir Gästeführungen in jeweils in den Landessprachen angeboten haben. Also wenn Italiener da waren, Kroaten, wir immer versucht haben, eben auch Leute zu finden, die die Gäste dort vor Ort führen. Ja, es gibt sehr, sehr viele Facetten. Das wird ein bisschen die Zeit dann sprengen. Aber zum Beispiel einer Stadt, Stuttgart, wir hatten gerade ein Treffen mit den deutschen Großstädten. Die haben jetzt noch mal ein Sonderetat aus der Kommune jetzt bekommen von 1 Million, um im Nachgang noch mal in den Ländern zu werben, die gerade in Stuttgart waren. Also auch eine schöne Maßnahme, wie ich finde, wo man sagt, naja, wir wollen den Effekt noch mal nutzen. Viele waren vielleicht da, vielleicht kommen die dadurch auch wieder dann ins Gespräch, wenn die Werbemaßnahmen wahrnehmen und sagen, ja, ich war gerade in Stuttgart, war cool, kann ich nur empfehlen. Und ich hoffe, und das zeigen eben auch die Zahlen, ich glaube, Frau Hedorf hat es auch gesagt, dass 97% wollen Deutschland wieder besuchen und 79% würden die Host City, in der sie waren, auch empfehlen für einen Besuch an Freunde, Bekannte, Nachbarn und wie auch immer. Das sind ganz, ganz tolle Effekte, die wir bei so einer Sportgroßveranstaltung auch mitnehmen.
Vielen Dank, Herr Bremer. Gerne. Und das Wort hat wieder Anja Liebert von Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Wir sind ja jetzt schon, haben schon viele Themenbereiche angesprochen. Was ich gerne noch ein bisschen vertiefen würde, wäre das Thema Nachhaltigkeit, nicht nur aus der ökologischen Sicht, sondern auch aus der sozialen Sicht. Vielleicht, also es gab ja bei der Euro 24 ein Nachhaltigkeitsprogramm, was eben ökologische, soziale und kulturelle Begleitmaßnahmen umgesetzt oder dargestellt und dann umgesetzt hat. Und vielleicht, Frau Degreif, dass Sie da noch mal drauf eingehen könnten. Welche Studien und welche Erfahrungen können wir daraus schöpfen eben für zukünftige Sportgroßveranstaltungen? Einmal vielleicht zu dem Thema auch Klima- und Ökobilanzen. Und vielleicht, ja, nicht vielleicht, im zweiten Teil meiner Frage würde ich noch mal gerne Herrn Dr. Leitner ansprechen. Wir haben eine UN-Behindertenrechtskonvention, wir haben bestimmte Themen, die eigentlich gesetzt sind beim Thema Teilhabe, Inklusion, Barrierefreiheit etc. Und mich würde da interessieren, wie wir da auch für kommende Großveranstaltungen vielleicht einen stärkeren Blick noch mal draufsetzen könnten.
Zuerst Frau Degreif und dann Herr Dr. Leitner.
Vielen Dank für Ihre Frage. Die soziale Nachhaltigkeit ist natürlich auch eine enorm wichtige und spielt auch mit hinein, auch in dem, was weitergegeben werden soll, nicht nur jetzt von dem Event selber. Als Beispiel jetzt nur um konkret, es gab ein Volunteer-Programm mit einer immensen Bereitschaft von Leuten, die sich beworben haben und hier auch teilhaben wollten. Und auch hier gab es dann zum Beispiel auch den Übergang zur Ökologie mit den Green Volunteers, wo tolles Bildungsmaterial erstellt wurde im Rahmen von Projekten wie zum Beispiel Circular Euro. Diese Programme, diese Bildungsmaterialien wurden zur Verfügung gestellt für die Green Volunteers, wo zum Beispiel Kreislaufwirtschaft intensiv aufgearbeitet wurde, damit die Green Volunteers dann auch vor Ort, also in den Fans von selber, die Zuschauenden betreuen können, unterstützen können, zum Beispiel bei der Abfallwirtschaft oder auch in den sozialen Bereichen generell. Das war aber alles nicht verpflichtend. Also die Volunteers selber hatten die Möglichkeit, sich dort zu bilden, weiterzubilden. Und obwohl es so viele Bewerbungen gab, war es nicht verpflichtend, sich das wirklich durchzuführen und dann auch dort vor Ort das durchzusetzen. Also wir haben ganz unterschiedliche Ausführungen dort gesehen von Green Volunteers, die tatsächlich die Menschen angesprochen haben, aktiv waren und dort auch die Bereitschaft dann und auch die Information weitergegeben haben, bis hin zu Green Volunteers, die noch den Müll zur Seite gekickt haben und dann erst dem Spiel weiter gefolgt sind. Also das war sehr, sehr unterschiedlich. Und hier bin ich auch tatsächlich gespannt auf die weiteren Ausführungen. Sie hatten jetzt nochmal nach Studien gefragt. Wir haben im Projekt Circular Euro viele Informationsmaterialien, Bildungsmaterialien zur Verfügung gestellt, die auf der Internetseite zur Verfügung gestellt werden, aber auch über das Portal Nachhaltige Sport Großveranstaltung natürlich auch einfließen. Und es wird auch nächstes Jahr dort eine Studie dann als Abschlussbericht geben zu dem Bereich der Kreislaufwirtschaft, wo auch Soziales mit einfließt im Rahmen des Volontierprogramms. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dahingehend Ihre Frage beantwortet habe.
Frau Liebert sagt ja.
Danke.
Okay, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Dr. Leitner. Bitte sehr.
Dankeschön. Ja, was braucht man? Ich hatte vorhin schon gesagt, klare gesetzliche Regelungen, die konkret sind und möglichst wenig Handlungsspielraum für Ausnahmen zulassen. Und vor allen Dingen muss man auch, wenn es um Barrierefreiheit geht, die Privatwirtschaft mit einbeziehen. Die meisten Regelungen heutzutage beziehen sich auf Behörden und öffentliche Körperschaften, aber nicht auf den Bereich der privaten Anbieter. Wenn es dann aber um Klarheit geht, ich nenne nur einmal als Beispiel, dass es im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz heißt, jeder Mensch soll das Recht haben, eine Einrichtung in der üblichen Weise ohne fremde Hilfe und möglichst eigenständig zu nutzen. Sagen Sie das mal einem privaten Unternehmer als Anforderung für die nächste Investition. Damit kann niemand etwas anfangen. Die Behindertenverbände und die Tourismuswirtschaft haben schon vor, glaube ich, etwa 20 Jahren angefangen, die Kriterien herunterzubrechen, so herunterzubrechen, dass auch ein Hotelier, ein Restaurantbetreiber damit etwas anfangen kann. Das hat dann geführt zu dem System Reisen für alle, auch mit sehr detaillierten Kriterien. Und diese Kriterien muss man zur Grundlage machen für gesetzliche Regelungen, damit es nicht mehr allgemein heißt Barrierefreiheit und gleichberechtigte Zugänglichkeit, sondern dass der Betroffene genau weiß, was er vorfindet und der Anbieter weiß, was er zu tun hat.
Vielen Dank. Und wir machen weiter mit der FDP-Fraktion. Und Tim Wagner hat das Wort. 5 Minuten.
Ich mache es kurz. Danke erstmal, Frau Hagel, dass Sie mir noch die Minute gegeben haben. Aber ich glaube nicht, dass wir sie brauchen. Herr Dornberger, Sie haben ja gewonnen dieses Jahr. Sie haben ja auch ein paar einmalige, mindestens 16 Mal wiederkehrende Sportereignisse dieses Jahr gewonnen, nämlich Fußball-Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und deswegen auch meine Frage, inwieweit sind Learnings und Best Practice aus der Kieler Woche auch auf einmalige Großveranstaltungen übertragbar? Sie haben es ja gerade in der Stadt. Und welche der 16 Handlungsempfehlungen Ihrer landesweiten Sportentwicklungsplanung in Schleswig-Holstein können auch als generelle Empfehlung für Sporttourismus auf andere naturnahe Regionen übertragen werden?
Erste Frage ist einfach. Also wir glauben, also einmalige Sportveranstaltung ist immer aus unserer Sicht nicht der richtige Weg, ehrlich gesagt, weil das geht um das Thema Infrastruktur entwickeln, es geht um eine nachhaltige Entwicklung eines Events. Also 1972, glaube ich, hatten wir Olympia in Schilksee, davon profitieren wir heute noch im Bereich Segeln. Ne? Und natürlich gucken wir auch auf das Thema Olympia im Bereich Segeln im Moment, als Kiel, als Standort, weil wir einfach festgestellt haben, wie es dann eine ganze Destination auch verändern kann und auch langfristig verändern kann. Das heißt, wenn Sie einen einmaligen Aufwand irgendwo betreiben, dann bauen Sie vielleicht wieder zurück und dann haben Sie genau einige Effekte, die Sie nicht haben wollen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein relativ großes Konzert. Sting mal als Beispiel kommt jetzt nach Kiel, ins kleine Kiel. Das ist aber jetzt ein Pilot, zu sagen, hey, wollen wir das jährlich einmal wirklich bei uns machen? Weil es ein unheimlicher Aufwand ist, ein Kraftakt, da wirklich Akteure dahinter zu bringen, Systeme zu implementieren und die dann zu standardisieren. Genau das ist eigentlich das Geheimnis hinter solchen Veranstaltungen. Und jetzt müssen Sie mir Ihre zweite Frage noch mal genau sagen, weil die war sehr komplex. Und
also für mich. Sie haben in Schleswig-Holstein ja so 16 Handlungsempfehlungen für die Sportentwicklungsplanung. Und da ist eben die Frage, inwiefern man dort noch ein paar generelle Empfehlungen für den Sporttourismus auch für andere naturnahe Regionen machen kann. Und vorhin habe ich einmalig wiederkehrende genommen. Das haben Sie ja beantwortet.
Also im Endeffekt ist aus meiner Sicht ist Schleswig-Holstein da schon ein sehr großer Vorreiter im Bereich Sport, weil wir einerseits einen Sporttouristen haben, also der sozusagen ganz normal Sport treibt. Entweder nur im Urlaub, weil er mal das ausprobieren möchte im Urlaub oder wegen der sportlichen Anlass dorthin kommt. Und dann haben wir eben Sportgroßveranstaltungen, wo wir auch aktive und passive Zuschauer haben. Und das, was ich vorhin dem Kollegen auch kurz gesagt habe, ist aus meiner Sicht extrem wichtig, dass sich die Destination im weitesten Sinne, sagen wir das Land, Bund, Land, Kommune, sich eben auf so eine Strategie konzentrieren und dann in dieselbe Richtung marschieren. Also zum Beispiel bei uns ist das Thema Wassersport ein Riesenthema, aber das Thema zum Beispiel im Binnenland, Reiten und solche Geschichten. Also man guckt, welche touristischen Zielgruppen habe ich und welche Sportarten passen auch dazu. Und dann passt es auch zur Destination und dann wird es eigentlich auch in der Kommune oder in der Region von den Menschen mitgetragen. Das stellen wir mal fest. Sonst hat man einen Bruch drin, dann funktioniert es aus unserer Sicht immer nicht. Also es muss schon eine gesamteinheitliche Strategie sein. Und da beim Land zum Beispiel gibt es ganz unterschiedliche Maßnahmen. Da geht es um Förderung von Sporteinrichtungen hin zu Sportvereine, die gefördert werden. Also dann der tägliche Sport, weil wir sehen einfach im Bereich Sport einen wahnsinnig sozialen Aspekt auch. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist so viel Ehrenamt, wie Sie im Sport haben, haben Sie, glaube ich, in Deutschland kaum, sehen Sie kaum irgendwo, wenn Sie die ganzen Sportvereine sich angucken. Und das ist ein hohes Gut und das hilft auch, die soziale Komponente der Gesellschaft wahnsinnig zu stärken. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Ja. Dankeschön.
Sie hätten trotzdem noch eine. Dann sagt der Ausschuss vielen Dank und gibt das Wort weiter an Sebastian Münzenmeier von der AfD-Fraktion.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ja, wir haben viel geredet über die konkreten wirtschaftlichen Folgen, aber Sie haben das vorhin schon angesprochen, Herr Bremer. Es gibt ja auch einiges, was darüber hinausgeht. Image, Stimmung, das Bild eines Landes und eben auch dieser Werbeeffekt. Deswegen die nächsten zwei Fragen an Herrn Dr. Dorn und Frau Hedorfer. Frau Hedorfer, Sie haben die Sichtbarkeit in den Medien jetzt bei der Euro beziffert, auch laut Nielsen, mit über 570 Millionen Euro. Das ist natürlich ein eklatanter Batzen Geld, ja, also im positiven Sinne. Und gerade Sie sind ja im Bereich Marketing auch darauf angewiesen, dass man Ihnen Gelder zur Verfügung stellt. Sie wissen, wir haben das Thema ja auch später nochmal im Ausschuss. Vielleicht können Sie nochmal sagen, was man mit mehr Geld auch machen könnte, um für Deutschland zu werben. Natürlich müssen nicht gleich die 570 Millionen aus dem Bundeshaushalt sein, aber so ein bisschen mehr wie 32 wären ja wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und Herr Dr. Dorn, Sie haben ja auch nochmal beschrieben, welche Stimmungen auch auf die deutsche Wirtschaft zum Beispiel, welche Auswirkungen es da gab, IFO-Index und so weiter. Da würde mich jetzt mal interessieren, gibt es denn Beispiele, wo es tatsächlich in die andere Richtung ging? Also ich mache mal ein Beispiel, die Deutsche Bahn hatten wir jetzt heute Abend schon mehrfach oder heute Nachmittag, aber die wurde ja gar nicht so negativ wahrgenommen, zumindest von unseren ausländischen Gästen. Aber ich mache mal das Beispiel Paris, da sind ja etliche Sportler auch erkrankt, die E. coli-Konzentration war, glaube ich, in der Seine viel zu hoch und das waren ja durchaus nicht nur positive Schlagzeilen. Gibt es denn irgendwie aus der Vergangenheit da Erfahrungswerte, wo man sagt, oh ja, tatsächlich, das hat sich auch niedergeschlagen? Das würde mich auch mal interessieren. Ganz herzlichen Dank.
Wer soll beginnen? Ladies first. Okay, Frau Hedorfer, bitte sehr.
Vielen Dank für die Frage. Ja, Sichtbarkeit ist immer gut für Marken, Brand Awareness und das Image zu stärken. Warum glaube ich, dass Investitionen notwendig sind? Ich will noch mal appellieren, wir haben hier einen Wirtschaftszweig, der hohe Zuwachsraten, wenn wir über internationale Gäste am Standort sprechen, aufweist und gleichzeitig auch noch große Potenziale birgt. Wir haben uns in den letzten 4 Jahren aus 11 Standorten verabschiedet. Und wenn Sie mich fragen, Herr Münzenmeier, dann wäre es gut, wenn wir hier vor allem in Südostasien, in Südamerika Potenziale nutzen, wo unsere Wettbewerber Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien sehr stark sind und wir auch dort die erkämpften Marktanteile sichern und ausbauen können. Also insofern wäre Sichtbarkeit in diesen Ländern ein wichtiges Momentum, auch um das Narrativ unserer Wertekanone dort, Stichwort Gastfreundschaft, Toleranz, die Kulturverbundenheit zum Ausdruck zu bringen und hier eine entsprechende Visitenkarte eines Landes abzugeben. Wir wissen, dass solche touristischen Standortwerbungen auch hilfreich für Investitionsentscheidungen sind in anderen Bereichen und Industriezweigen. Insofern Hand in Hand hier ein attraktives Standortmarketing und Bild zeichnen. Natürlich wäre es ganz konkret wichtig, dass unsere Kampagnen auch weiterhin in den Kanälen mit Relevanz und Nachhaltigkeit weiter gespielt werden können. Sie wissen, dass wir eine spezielle Kampagne haben, Feel Good. Die zeichnet zertifizierte Angebote und schafft hier auch ein Bild, was am Standort Deutschland bereits heute an zertifizierten qualitativen Angeboten vorliegt. Das würden wir gerne auch weiter intensiv in verschiedenen Sinusmilieus, in denen wir aktiv sind, auch bewerben. Und nicht zuletzt brauchen wir in der digitalen Transformation am Standort Deutschland Pilotprojekte. Wir launchen im Oktober einen KI-Influencer. Sie alle können gespannt sein. 8. Oktober soll es losgehen, der ein weiterer Ambassador und Botschafter ist. Und diese Projekte würden auch gerne mit mehr Geld nachhaltig im kommenden Jahr weiter treiben wollen. Danke.
Vielen Dank, Frau Hedorfer. Und Herr Dr. Dorn hat das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich gehe noch kurz auf die Stimmung. Bezogen jetzt gezielt auf die deutsche Wirtschaft ein, wir wissen ja, die Image-Effekte oder auch die Sportgroßereignisse können in der Bevölkerung wirklich zu mehr Lebenszufriedenheit, Wohlfühleffekten führen. Wir haben deswegen auch mal geguckt, ob sich das bei unseren Unternehmensbefragungen niederschlägt. Und wir sehen, dass tatsächlich während der Eventmonate wir einen leichten Stimmungsaufheller bei der Beschreibung der Lage sehen. Und natürlich vor allem auch im Vorfeld des Events wir bei den Geschäftserwartungen, insbesondere bei den Branchen, die auch erwarten, von diesem Event zu profitieren, einen positiven Effekt haben. Kleinere Schwankungen wie jetzt bei Olympia, wenn dort mal negative Meldungen kommen, finden keinen Niederschlag jetzt bei den Bewertungen, bei den Unternehmen, weil die Unternehmer bewerten ja tatsächlich eher auch tatsächliche Geschäftsströme, Aufträge, die für sie reingehen. Kleine Stimmungsmeldungen über die Medien schlagen sich dort nicht in dieser Art nieder. Also das sind wirklich entscheidend ist dort vor allem, was ändert sich strukturell. Wir merken deswegen auch, dass nach diesen Events es keinen nachhaltigen Stimmungseffekt in der Wirtschaft dort gibt. Also das widerspiegelt sich sehr mit dem, was wir sonst auch in den Umsatzzahlen dann sehen. Die Branchen, die schon erwarten, davon zu profitieren, dann auch in der Lage profitieren. Das sehen wir in diesen Daten vor dem Event, während dem Event. Und wenn dann die Umsatzeffekte wieder zurückgehen, dann merken wir auch in der Stimmung, dass dort die Geschäftslage sich auch wieder auf das Vorniveau einpendelt. Habe ich die Frage damit ausreichend beantwortet? Das ist zumindest jetzt bezogen auf die Unternehmensstimmung.
Vielen Dank. Und wir machen weiter mit der Gruppe Die Linke, Ina Latendorf.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne daran anknüpfen, was Herr Dr. Leitner auch auf die Frage der Kollegin Liebert gesagt hat, nämlich dass sozusagen Barrierefreiheit sozusagen sichergestellt werden könnte, wenn man Kriterien anwendet, wie sie im System Reisen für alle ja schon verankert sind. Aber wir wissen ja, dass die Erfassung im System Reisen für alle nur schleppend vorangeht, obwohl es auch schon hier mehrfach im Ausschuss beraten wurde. Nur 0,38% der touristischen Einrichtungen in Deutschland sind dort erfasst und die Zahl also es entwickelt sich nicht weiter, es stagniert, obwohl ja der Bundesminister Herr Habeck zu Beginn der Wahlperiode da ein flächendeckendes Informationssystem gefordert hat. Sportstätten sind noch weniger darunter und gerade in Bezug auf die EM-Stadien ist nur ein einziges Stadion dort erfasst. Herr Dr. Leitner, welche Unterstützung des Bundes bräuchte es, um hier weiter voranzukommen?
Danke für die Frage. Da kann ich ja nahtlos anschließen an das, was ich vorhin begonnen hatte. Ich möchte zunächst einmal aber noch die wahrscheinlichen Ursachen dafür erläutern oder darlegen, warum das System nicht weitergeht, warum es kein Selbstläufer geworden ist. Es gibt Situationen in jeder Marktwirtschaft, da wartet das Angebot auf das Entstehen der Nachfrage. Und die Nachfrage sagt sich, bevor ich hier Geld investiere, brauche ich erst einmal Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Angeboten. Ob das im Einzelfall Marktversagen ist, will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber diese Situationen, in denen es ohne politische Impulse nicht geht, die gibt es. Aktuelles Beispiel ist ja die Einführung des E-Autos, die potenziellen Käufer fragen sich, okay, wie viele Ladestationen finde ich denn, um damit auch voranzukommen? Und die Betreiber der Ladestationen sagen sich, okay, bevor ich hier investiere, wo bleiben denn die zahlreichen E-Autos, die ich bedienen könnte? Auch da geht es nicht ohne politische Impulse. Und so ähnlich sieht das bei Reisen für alle auch aus. Sie haben gesagt, 0,3% der Einrichtungen sind erfasst, bei Hotels sind das etwa 2%. Und das heißt ja nicht, dass diese Einrichtungen auch wirklich barrierefrei wären. Das heißt ja nur, darüber liegen verlässliche Informationen vor. Und jetzt frage ich Sie, meine Damen und Herren Abgeordnete, würden Sie für Ihre Reiseplanung ein Hotelportal benutzen, bei dem nur 2% der Hotels überhaupt abgebildet werden? Ich glaube, die Frage ist klar, die Antwort ist klar. Und das ist die Sicht der Betroffenen. warum sie das System nicht nutzen. Umgekehrt sagen sich die Betreiber, warum soll ich mich an diesem System beteiligen? Es kommt ja gar keiner über dieses System. Das heißt, hier braucht es Impulse wie beim E-Auto und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sagen, man kann es zur gesetzlichen Pflicht machen. Das ist die Frage der Ausgestaltung dann. Ich kann weicher anfangen und kann sagen, ich mache das zur Fördervoraussetzung. Denn wenn ich zum Beispiel für Stadien, Sportstadien öffentliche Mittel verwende, warum soll ich dann nicht von demjenigen, der vom Mittelempfänger verlangen, dass er zumindest Informationen, überprüfte Informationen zur Barrierefreiheit bereitstellt. Das kostet ihn kaum etwas. Bei der Filmförderung haben wir das geschafft. Filmförderung bekommen nur diejenigen, die auch Audiodeskriptionen für blinde und sehbehinderte Besucher bereitstellen. Das ist ja der Anreiz, der hier gesetzt wird. Wenn das auch nicht hilft, bleibt wahrscheinlich nichts weiter, als es zur gesetzlichen Pflicht zu machen, genauso wie ich gesetzliche Verpflichtungen habe beim Autotüv oder beim Energieausweis. Es gibt viele Bereiche, wo wir diese Ziele, breite und verlässliche Informationen bereitzustellen, nur durch eine Verpflichtung schaffen, erreichen. Aber es gibt auch die Schritte darunter, eben Anreize zu setzen, finanzielle Anreize, wie das beim E-Auto ja auch versucht wird.
Da Frau Latendorf jetzt keine weitere Nachfrage hat, sind wir, meine Damen und Herren, am Ende unserer öffentlichen Anhörung. Ich möchte unseren Damen und Herren Sachverständigen sowohl am Bildschirm als auch hier in Präsenz vor Ort herzlich danken für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, den Weg, den Sie auf sich genommen haben und die Offenheit, mit der Sie uns hier begegnet sind, alle unsere Fragen beantwortet haben. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Auf Wiedersehen. Danke.
Vielen Dank. Grüße nach Berlin.
Die Sitzung würde ich jetzt für 5 Minuten unterbrechen und dann machen wir 15:15 weiter mit der nicht öffentlichen Ausschusssitzung.